SRF 2 Kultur.
Wir kochen nach Großmutters Rezeptbuch, kleiden uns wie unsere Mütter in den 1960ern und durchstöbern Flohmärkte nach Dingen, die auch unseren Vorfahren gefallen hätten. Wenn alles nichts hilft, kaufen wir auch gerne neue Produkte, die aussehen, als hätten sie bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Vintage nennt man solche Objekte, ob echt oder unecht. Vintage boomt, eine ganze Industrie baut auf unser Verlangen nach Nostalgie und Vergangenheit. Das Museum für Gestaltung Zürich widmet Vintage aktuell eine Ausstellung. In Reflexe gehen wir diesem Phänomen nach. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Ich treffe mich im Museum für Gestaltung in Zürich inmitten von über 100 Objekten mit Karin Gimmi, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung.
Guten Tag.
Diese Objekte sind um 6 thematische Inseln gruppiert. Zu jeder dieser Inseln gibt es eine Texttafel. Darauf projiziert ein Projektor Dias. Es ist der mit dem Rad und dem Klickgeräusch. Sind diese Projektoren schon Vintage, Karin Gimmi?
Das hat sich im Laufe der Ausstellungsvorbereitung gezeigt, dass das vielleicht unser heikelstes Vintage-Stück ist, weil es gar nicht mehr genügend Filme gibt. Wir mussten also ziemlich weit suchen, bis wir 500 Schwarz-Weiß-Dias herstellen konnten. Es hat sich wirklich gezeigt, dass das ein außerordentliches Vintage-Stück bereits ist.
Es gab fast keine Filme, um diese Dias zu produzieren. Also Mangel an etwas zeichnet offenbar Vintage aus. Was ist eigentlich Vintage?
Der Begriff Vintage kommt aus dem Weinbau. In unserem Kontext bezeichnet er eigentlich die Wertsteigerung, die ein Objekt erfährt, dadurch, dass es eine gewisse Distanz zu unserer jetzigen Zeit hat und selektioniert worden ist in dieser Zeit und durch Verknappung, die es erlebt hat. Es gibt nur noch wenige Stücke von gewissen Objekten.
Sie zeigen in Ihrer Ausstellung einen kurzen Ausschnitt aus der Oscarverleihung 2001. Dort ist unter anderem die Schauspielerin Julia Roberts nominiert.
And the Oscar goes to Julia Roberts.
Sie trägt ein Kleid, das 10 Jahre alt ist damals, ein Valentino-Kleid des Designers. Dieses Kleid galt damals schon als Vintage, 10 Jahre. Ist das wirklich Vintage?
Was Vintage ist und ab welchem Zeitpunkt, das ist nicht genau zu definieren. Es ist immer in Relation zur Gegenwart. Jetzt herrschen in der Mode etwas andere Bedingungen als beispielsweise im Möbel oder im Produktdesign. In der Haute Couture, und die Geschichte mit Julia Roberts spielt sich in der Haute Couture ab, war Vintage, also das Tragen von bereits existierenden Kleidern, ein absolutes Tabu. Und insofern ist dieser Vintage-Trend mit Julia Roberts so in die Celebrity-Welt eingedrungen. Also es ist ein ganz spezielles Phänomen im Bereich Celebrities-Fashion.
Vintage klingt eben sehr edel. Also ich habe das auch erst kennengelernt, eigentlich durch die Modewelt. Früher hat man doch einfach Secondhand gesagt.
Das stimmt. Ich meine, es gibt einen großen Unterschied zwischen Secondhand und Vintage. Also zum einen ist Secondhand ein Phänomen, das sich auf die 60er Jahre, späten 60er, 70er Jahre bezieht. Damals gingen zum ersten Mal junge Leute, die das nicht nur aus ökonomischen Gründen nötig hatten, in Brockenhäuser, auf Flohmärkte, erstanden sich dort Dinge, die man so im Kaufhaus nicht erwerben konnte und haben sich damit von der Elterngeneration unterschieden. Vintage legt den Akzent etwas anders, legt den Akzent eigentlich auf den Wert, den ein Objekt erlangen kann, dadurch, dass es sich von der Gegenwart unterscheidet. Auch mit Rostflecken unter Umständen unterscheidet.
Die Brockenhäuser haben eine Rolle gespielt im Secondhand. Sie zeigen in der aktuellen Vintage-Ausstellung einen Ausschnitt aus Michelangelo Antonionis Film Blow Up von 1966. Darin geht ein trendiger Fotograf in einen Trödelladen in London und kauft einen alten Propeller.
How much?
What?
A propeller.
You can have it for £8.
Right, you're in business. Have you got a van?
You can't take it now.
I'm I can't live without it.
Hard luck. That'll teach you to fall in love with heavy things on Saturday mornings.
Der Film bringt es auf den Punkt, Vintage ist in diesem Sinn nicht ein neues Phänomen. Was haben Brockenhäuser denn mit dem aktuellen Vintage-Phänomen gemeinsam?
Auf der ersten Ebene könnte man meinen, das Brockenhaus ist heute noch der Ort, wo man diese schönen alten Dinge findet, vielleicht sogar ein Schnäppchen. Man kann einen Designstuhl zu einem günstigen Preis erwerben. Die Realität sieht etwas anders aus. Brockenhäuser funktionieren heute marktwirtschaftlich in den meisten Fällen. Die müssen Dinge auch zukaufen, die sie gut wieder verkaufen können. Ich würde pointiert sagen, heute ist IKEA im Brockenhaus zu finden.
Das Brockenhaus ist nicht mehr der Ort, wo primär Bedürftige hingehen, Leute, die aufs Geld achten müssen, um sich gebrauchte Gegenstände zu kaufen, damit sie überhaupt Möbel oder Kleider haben. Dieser Wechsel, womit hatte der zu tun?
Das kann man ganz gut nachvollziehen. Ich spreche jetzt immer von unserer westlichen Welt und der Konsumgesellschaft, dass der Lebensstandard in den letzten 30 Jahren so enorm gestiegen ist. Wir sind gesättigt an materiellen Dingen. Das hat wesentlich mit dem zu tun.
Wir sehnen uns eigentlich nach Objekten, die eine Geschichte erzählen, wo man nicht in irgendein billiges Einrichtungshaus gehen will und sich irgendwas kaufen, sondern man kauft sich da eine Erinnerung mit. Ist das auch der Reiz von Vintage?
Ich weiß nicht, ob die Erinnerung das alleinig Ausschlaggebende ist. Ich glaube, der Mensch sehnt sich grundsätzlich danach, sich in der Zeit und in der Geschichte zu verankern. Wenn man selber ein Stück hat, ein Familienstück, dann ist das so leicht zu vollziehen. Wenn man selber kein Familienerbstück hat, dann muss man das unter Umständen durch Kauf sich einverleiben. Das ist ein Grund. Ich glaube aber auch, es geht immer noch um Distinktion, sich abheben von der Masse. Und lange Zeit war es so, dass man sich eben mit Vintage-Objekten von der Masse, die im Warenhaus oder in günstigen Einrichtungshäusern sich ausstaffierte, unterscheiden konnte. Ich meine aber, da hat ein wahnsinniger Wechsel stattgefunden, gerade mit dem Phänomen Vintage, das ein Massenphänomen geworden ist, kann man vielleicht heute sogar sagen, dass man sich mit Vintage eben gar nicht mehr von der Masse unterscheidet.
In dieser ganzen Bewegung hat die Hippie-Bewegung eine tragende Rolle gespielt. In den 60er Jahren setzten sich Hippies eigentlich bewusst kritisch auseinander mit der Wirtschaftswunderzeit, wo man sich eben alles neu kaufen konnte in den Nachkriegsjahren, und setzten damit einen Gegenpol. Damals, kann man in diesem Falle sagen, war diese Second-Hand-Bewegung, dieses Wiederverwerten eigentlich politisch motiviert, im Gegensatz zu heute.
Also ich würde sagen, gesellschaftspolitisch. Wir zeigen ja Objekte aus der Sammlung von Alexander von Fegesack. Alexander von Fegesack ist nachmaliger Gründungsdirektor des Vitra Design Museums. Er war in jungen Jahren ein Hippie in der Stadt Hamburg, hat dort einen Secondhand-Laden aufgezogen. Und das, meinen wir, sei ganz typisch für diese Bewegung von Fegesack, stammt aus einer sehr begüterten Familie. Sich dagegen abzusetzen gelang vermutlich sehr viel einfacher, indem man einen verlausten Pelzmantel trug, anstelle dessen, was von einer Person in dieser gesellschaftlichen Rangordnung erwartet worden wäre. Und wir haben, und das ist dann der Schritt eben von Secondhand zu Vintage, einen Breuerstuhl, im Volksmund Vasilichair genannt, und wir zeigen den hier der Geschichte wegen. Dieser Stuhl wurde einmal als nicht mehr wertvoll erachtet, ist auf Müll gelandet und von dort in die Sammlung von Alexander von Fegesack gelangt.
Gehen wir doch kurz diesen Stuhl anschauen. Ich beschreibe kurz den Stuhl. Der Stuhl von Marcel Breuer besteht vor allem aus Metallstangen. Es gibt Bogenfüße und eine Aufhängung, in der eine Sitzfläche montiert ist. Diese Sitzfläche und auch die Arm- und Rückenlehnen bestehen jedoch aus Stoffbahnen. Damit ist dieses Metallgestänge bespannt. Dieser Stuhl stammt aus den Jahren 1926, 27. Wenn ich mir diesen Stuhl genau anschaue, gut, er hat etwas Staub angesetzt. Das könnte man ja noch wegwischen, aber er ist auch ziemlich rostig oder zumindest die Metallteile sind arg verfärbt.
Wenn man sich das so ansieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie dieses Gestänge und ich muss jetzt hier anfügen, die Bespannung ist neu gemacht, aber das Gestänge, das ist original aus den 1920er Jahren. Und man kann sich so vorstellen, dass das irgendwann von jemandem als wertlos angesehen wurde und so auf dem Müll entsorgt wurde. Und ein aufmerksamer Architekt hat das damals von dort wieder runtergeholt. Und so ist es in die Sammlung von jemandem gelangt, der damals das Auge für diese Preziosität hatte. Dieser Stuhl gehört heute zu einem der teureren Objekte in der Designgeschichte. Das ist ein Stuhl, der hat 250.000 Franken Wert.
Von den 60er Jahren hat sich der Vintage-Trend dann eigentlich nicht gehalten. Erst seit etwa 20 Jahren redet man von einem neuen Vintage-Trend oder überhaupt von einem Vintage-Trend. Also diese ganze Faszination begann eigentlich in den 1990er Jahren. Warum gerade dann?
Der Begriff Vintage hat in den 60er Jahren noch nicht zirkuliert. Das ist also ein Begriff aus den 90er Jahren. Die Geschichte vollzieht sich immer in Wellen. Und die 80er Jahre waren der Moment, wo man an Neuentwicklungen, an Neuerfindungen immer noch glaubte. In den 90er Jahren begann als Gegentrend zunächst im Underground oder in der Avantgarde der Gegentrend, dass man den geschliffenen, lackierten Oberflächen und der feinen, perfekten Verarbeitung anfing zu misstrauen oder eben eine Gegenposition einbringen wollte. Und da begann der Vintage-Trend.
Es gibt die Theorie, dass Vintage auch gerade jetzt zu einem solchen Phänomen geworden ist, weil es ein Ausdruck ist der Krise, in der sich unsere Gesellschaft, unsere westliche Welt befindet. Wirtschaftskrise ist ein Stichwort, Destabilisierung von ganz Europa in den 1990er Jahren, das bis heute ja sich ständig noch weiter verändert. Ist Vintage auch darin begründet, dass sich die Menschen in diesen unruhigen Zeiten einen Halt geben wollen, etwas Stabiles, dass sie Objekte haben, die eben eine Geschichte haben, die helfen, dass man sich verortet?
Ich teile die Ansicht der Krise, die ein Rückzugsgefecht zur Folge hat, etwas weniger. Ich bin aber der Meinung, dass es mit der Entindividualisierung in unserer Gesellschaft zu tun hat, dass wir uns in einem sehr großen globalen Netz aufhalten und dass es da wichtig wird, Dinge um sich zu haben, die einem verorten, die einen geschichtlich und vielleicht auch lokal verorten.
Ist in diesem Sinne Vintage auch eine Folge der Globalisierung, dass alles überall für jeden erhältlich ist und man will sich etwas Eigenes aneignen, das eben niemand sonst hat, etwas Einzigartiges?
Ich denke, das sei ein ganz wichtiger Aspekt des Phänomens Vintage. Und wenn das vor 20 Jahren nur eine Avantgarde spürte, ist das heute die Masse, die dieses Bedürfnis verspürt und dem nachlebt mit dem Vintage-Trend.
Karin Gimmi, gehen wir mal einen Schritt weiter in der Ausstellung zu diesen beiden Stühlen. Es ist der rot-blaue Stuhl von Gerrit Rietveld. Einmal etwas abgenutzte Oberfläche. 1953 steht am Objekt. Es ist ein Holzstuhl, der eigentlich auch ein bisschen an Mondrian erinnert, mit grobflächigen Vierecken. Jede Holzfläche ist mit einer Farbe bemalt, viel schwarz, die Kanten gelb, die Sitzfläche blau, die Rückenlehne rot. Und daneben, ganz neu wirkte er, frisch lackiert hat man das Gefühl, der gleiche rot-blaue Stuhl von Gerrit Rietveld, aber 2012. Was ist also ein Original?
Genau diese Frage wollten wir hier stellen, um letztlich keine eindeutige Antwort geben zu können und vor allem, dass auch die Wertung nicht sehr eindeutig sein kann. Wir gingen davon aus, das Original, das alte Stück, das wird uns faszinieren, das Neue wird dann eben abfallen. Und wenn man sich diese zwei Stühle jetzt hier anschaut, finde ich, ist das Urteil nicht so eindeutig zu fällen. Also es ist nicht das Vintage-Objekt, das tolle Schöne allein, und das Neue hat keine Aura.
Hier erlebt man wirklich, was heißt Vintage, man sieht eine Benutzung, man kann sich eine Geschichte dazu denken. Mit diesem Stuhl ist irgendetwas passiert. Diese Aura macht ja auch viel an den Objekten her. Auch die Aura, die mit der Patina, mit der Veränderung der Oberfläche die eigene Fantasie anregt.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik für das Vintage. Das Vintage in dem Sinne identitätsstiftend ist, dass man sich das Objekt, weil es schon gebraucht ist, dass es eine Einzigartigkeit erhält, die ein neu gekauftes nicht mit sich bringt.
Diese Retro-Bewegung oder diese Reproduktionslust auch in der Möbelbranche, in der Kleiderindustrie, für mich wirkt das trotz allem etwas wie ein kreativer Tiefpunkt. Hat man keine Ideen mehr?
Jetzt, um uns auf die Möbel zunächst zu beschränken, das eine stört das andere nicht. Selbstverständlich entstehen heute und gestern und vorgestern ganz tolle neue Möbelentwürfe. Es geht ja jeweils sehr lange vom Entwurf in der Produktion zum Vertrieb. Das ist ein langer Weg. Das passiert nach wie vor. Und daneben gibt es die Reproduktion. Also ich glaube, das eine tut dem anderen nicht weh.
Also in der Möbelbranche, sagen Sie, hat sich der Markt in diesem Sinne diversifiziert. Er lässt verschiedene Parallelentwicklungen zu. Anders, vermute ich jetzt, ist es in der Modebranche.
In der Modebranche gehört das Zitieren seit eh zur Praxis. Also die Designer gingen schon immer in die Archive, haben sich dort angeschaut, was haben frühere Generationen gemacht. Es ist aber auch hier seit den 90er Jahren ein klarer Trend zu beobachten. Häuser wie Dior, John Galliano, die gingen als die ersten in die eigenen Firmenarchive und haben dann angefangen, ganz bewusst zu zitieren.
John Galliano, da gibt es ja auch die schöne Legende, dass er als Modestudent in London viel ins Mode- und Designmuseum, das Victoria and Albert Museum, ging und wirklich die historischen Kostüme genau angeschaut hat und sich dort an den Schnitten inspirieren ließ. Der Song Thrift Shop von Macklemore und Ryan Lewis, featuring Once, erschien im August 2012 und führte auch in der Schweiz wochenlang die Hitparade an. Darin besingen die Rapper die Secondhand-Kultur. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat. Big ass coat. From that thrift shop down the road. Come on, come on. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Dieser Song, sagen wir es ganz einfach, karikiert eigentlich diese Konsumlust, die sonst in der Rapper-Szene gang und gäbe ist. Das ist eigentlich ein satirisches Element, trifft aber natürlich den Nerv der Zeit. Das Video ist auch lustig, man sieht da wirklich die ultra coolen Typen mit ihren Gehaben, wie sie da den Fundus der Oma mehr oder weniger tragen, eine schöne Kombination. In der Popkultur, und dazu zählt ja auch Rap-Hip-Hop, zitieren Künstler, Künstlerinnen gerne Vintage- und Secondhand-Objekte. Warum? Was fasziniert da?
Also in der Musikszene gehört das Zitieren wie in der Modeszene eigentlich zur Branche. In den letzten Jahren hat es hier teilweise überhand genommen. Es gibt ja dieses Buch von Reynolds, Retromania, in dem der Autor ganz kritisch mit dem Phänomen des Retro in der Popmusik umgeht. Also er sagt explizit, es verhindert Neues, das ewige Zitieren, das ewige Rückwärtsschauen.
Also da ist wieder eigentlich diese Frage berechtigt, ist Zitieren, Retroschauen der Tod der Kreativität?
Genau.
Warum liebäugeln die Musiker dennoch? Es gibt hier in Ihrer Ausstellung ja auch ein sehr prominentes Beispiel, diese Run-DMC-Geschichte mit Adidas. Adidas. My Adidas! Run Run DMC. Sie haben einen ganzen Song dazu geschrieben. Es gab eine Kooperation mit diesem Schuhhersteller. Was ist da los? Warum sind Musiker so fasziniert von diesen Gegenständen?
Im Rap hatte das Outfit, das man sich also mit Turnschuhen und Trainerjacken bekleidete, hat seinen Ursprung natürlich im Breakdance. Da ist man mit Vorteil in Sportkleidung. Und das hat sich getroffen mit dem Phänomen des Street Style, also dass das, was in der Mode auf der Straße getragen wird, eine Bedeutung erlangte, dass der Weg nicht nur vom Laufsteg, von der Haute Couture hinunter auf die Straße ging, sondern dass die Bewegung umgekehrt war, dass man, was auf der Straße getragen wurde, in anderer Form dann übersetzt in Prêt-à-porter-Mode sah.
Aber weil eben das Outfit, wie Sie betonen, so wichtig war, hat man sich auch intensiv damit auseinandergesetzt.
In der Rap-Kultur ist das Zitieren sowohl im Styling als auch in der Musik ein konstituierendes Element. Rap lebt vom Zitat und Rap lebt auch vom Styling. Das Styling ist mindestens so wichtig wie die Musik selber.
Das Run-DMC-Video ist auch schon einige Jahre alt. In den 80er Jahren wurde My Adidas gedreht und komponiert. Diese ganze Popkultur, die reichen Sammler, die sich all diese Objekte leisten können, das ist die eine Seite der Vintage-Medaille. Es gibt aber auch eine Kehrseite, eine ganz dunkle Seite. Dann nämlich, wenn gar nicht echte Vintage-Objekte gekauft werden oder die Nachfrage den Markt dominiert, sondern wir stehen hier an einer Ausstellungsinsel, die mit Jeans behängt ist. Vintage heißt im Jeans-Bereich nicht unbedingt eine alte Jeans mit Löchern, die der Großvater oder der Vater getragen hat, sondern das wird neu hergestellt. Neuer Vintage. Was ist das?
Im Bereich Jeans ist natürlich seit längerem Mode, dass man nicht die dunklen, brettigen Baumwollstoffhosen trägt, sondern dass man die bereits präparierten Beinkleider sich anzieht. Und in den letzten, würde ich sagen, 5 Jahren ist in der ganz breiten Masse Mode, dass diese Jeans getragene Stellen, Löcher, Flecken aufweisen. Und das Interessante ist, dass das sowohl im High-End-Bereich, also bei den ganz teuren Jeans passiert, wie auch bei der günstigsten, billigsten, traurigsten Massenproduktion.
Traurigste Massenproduktion deswegen, man kauft sich eine Jeans für wirklich eine Handvoll Franken in gewissen Läden. Man kauft sie sich auch, weil man eben jeden Modetrend mitmachen will und die schnell dann wieder entsorgt hat und das Budget nicht groß belastet, um sich eine neue zu kaufen. Hier auf dieser Ausstellungsinsel ist auch eine kleine Fotoausstellung zu sehen. Sie heißt Fashion Victims, die Einblick gibt, wie solche Billig-Jeans auf alt getrimmt werden, mit ziemlich großem Aufwand, mit ziemlich giftigen Stoffen, chemischen Stoffen. Der Konsument, der sich eben so eine billige Jeans kauft, der Vintage toll findet, denkt nicht, dass das ein Mensch eigentlich mit dem Leben bezahlt.
Das war auch für uns, die wir hier die Ausstellung gemacht haben, uns war das nicht so bewusst, was hier alles geschehen muss, dass eine Hose so aussieht. Die üblichste Methode in der Massenproduktion, diesen abgeschabten Effekt zu erhalten, ist das Sandstrahlen. Und das wurde aber nach und nach in Europa verboten.
Es ist deswegen verboten, das Sandstrahlen, weil damit Mikro, wirklich kleinste Partikel in die Lunge kommen und man eigentlich an einer Staublunge dann stirbt.
Zumal die Arbeitenden dort ohne entsprechende Kleidung, ohne Sicherheitsmaßnahmen arbeiten müssen. Aber der Effekt dieses Verbots in Europa ist, dass sich die Produktion in immer fernere Länder verlagert hat. Man kann jetzt in den Zeitungen natürlich lesen, dass Bangladesch und eben China die Hauptlieferanten solcher Vintage-Jeans sind. Und dort sind die Bedingungen um einiges noch bedenklicher, als sie es in europäischen Ländern vor 10 Jahren waren.
Der Preis der Blue Jeans heißt auch ein eindrücklicher Film, den Sie zeigen. Da sind die Autoren dieses Dokumentarfilmes in so einer Giftfabrik in China und auch in Bangladesch haben sie diese beiden Fabriken besucht. Und da sieht man, das Sandstrahlen ist das eine, es wird effektiv dort noch praktiziert, aber auch Laugenbäder voller Gift. Da gibt es Jeans, die haben dann so eine pinkfarbene Patina, die man dann lange wegwäscht. Es ist nicht nur für die Leute dort sehr gesundheitsschädigend, auch die Natur geht dabei drauf. Und ich denke, wenn man diese Filme gesehen hat, dann kauft man so schnell keine Vintage-Jeans mehr, die billig hergestellt wurde. Ist in diesem Sinne Ihre Ausstellung über Vintage auch aufklärerisch gedacht?
Auf jeden Fall. Wir wollten auch die bedenklichen Aspekte zeigen. Es ist eben ein Phänomen, das ganz breit angeschaut werden muss. Es geht wirklich vom alten Stuhl, den man sich in meinem Brockenhaus erwirbt und der den ökologischen Aspekt eigentlich eher positiv betont, bis zum anderen Extrem zur Billigproduktion von ganz bedenklicher Ware, die auch unter dem Label Vintage in unsere Läden kommt.
Solche Jeans bezeichnet man als shabby chic, als ärmlich heruntergekommener Chic. In Ihrer Ausstellung sieht man, dass das auch mit Möbel passiert, neue Vintage. In Indien gibt es eine Fabrik, die extra schöne Objekte hässlich abschleift. Das bringt uns wieder zur Definitionsfrage. Neuer Vintage, ist das auch Vintage?
Das ist eine Frage, wie Sie sagen, der Definition. Ich würde so etwas unter dem Aspekt Used Look oder Shabby Chic, und das sind Begriffe, die eher so in der populären Kultur zirkulieren, ich würde das in diesem Bereich verorten. Für mich ist Vintage nach wie vor ein Objekt, das tatsächlich eine Geschichte hat, das ein gewisses Alter hat und dessen Aussehen auf diesem Alter gründet.
Man kann in diesem Sinne eigentlich folgern, neuer Vintage ist nicht zuletzt auch einfach ein Verkaufsargument.
Eindeutig. Es wird damit allerdings argumentiert, dass es der Nachfrage nicht entsprechend alte Ware hätte. Ich finde dieses Argument völlig falsch. Es ist heute so, dass diese Kästchen, die wir hier in der Ausstellung zeigen, die können für billigstes Geld erworben werden. Also die gleiche Geschichte wie bei den Jeans. Und wollte man sich ein natürlich gealtertes Stück kaufen, müsste man mehr Zeit aufwenden, das zu suchen. Und die heutige Gesellschaft ist oft nicht mehr bereit, diese Zeit aufzuwenden, weil sie auch so ein Stück vielleicht für eine Saison hat und dann ist wieder etwas anderes Mode und dann muss man sich dessen auch wieder entledigen können, was man vielleicht mit dem alten Tisch der Großmutter nicht so leichtfertig tun kann.
Ganz herzlichen Dank, Karin Gimmi, dass Sie mit uns durch die Ausstellung gegangen sind. Vintage boomt, das war die Sendung Reflexe mit der Kuratorin Karin Gimmi. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Die Ausstellung Vintage, Design mit bewegter Vergangenheit, ist im Museum für Gestaltung Zürich noch bis am 6. April zu sehen. Diese Sendung können Sie auch im Internet hören unter srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.